Land.
Ja.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt, also, kann ich mir so ein Gespräch vorstellen, weil an einer Stelle auch der Satz, dass jemand nicht mehr auskunftsfreudig ist,
ja.
schwebt ja über allem sozusagen.
Ja.
Also Sie sind dem gegenüber auch vertreten als Vatikan Korrespondent.
Ja. Ja. Also der Deel meint das überhaupt nicht kritisch. Er meinte nur, bei diesem Regime kann man nie wissen. Es waren schon überall Leute, die mitgehört haben. Aber also meine Skrupel gegenüber einem amerikanischen Militärberater sind geringer als gegenüber einem Geistlichen, der dort lebt, wenn ich weg kann, dem die untergebenen Priester weggefangen werden und dann gefoltert zurückgebracht. Das ist dem alles passiert. Und den habe ich also wirklich erst zweimal getroffen. Und haben wir nur über den Glauben erzählt und habe ich gesagt, wer ich bin. Das habe ich ihm gesagt. Und er hat gefragt, ob er bereit wäre, mich ohne Namen, natürlich ohne Namen, um ihm was zu erzählen. Und habe ihm danach auch gesagt, welche Sätze ich gerne schreiben würde.
Ja,
wer?
Der
Obere, ja. Ja, ja. Es gibt viele dort. Es ist ein sehr katholisches Land. Es gibt viele klösterliche Einrichtungen in Malabo.
Ich habe noch, Entschuldigung, ich war noch nicht fertig, ne?
Doch.
Ich habe eine Frage jetzt zu der Reportage, wie Sie aufgeschrieben haben. Also nach dem, was Sie jetzt erzählt haben, ist natürlich völlig klar, dass man das so machen muss. Aber es gibt eben eine Stelle, wo Sie dann eben diesen Vorfall mit der Fotografin beschreiben, wo mir dann eben halt als Leser sofort klar wird, okay, er beschreibt zwei Sachen, er kann nur bei einer dabei gewesen sein. Also entweder Sie haben den Präsidenten oder die, haben Sie darüber nachgedacht, dass das sozusagen...
Klar, das, ich finde sowas noch legitim. Ich habe nicht geschrieben, der Präsident sagt jetzt jenes. Ich habe gesagt, er sieht jetzt das. Mhm. Ich wusste genau, der Konvoi, ich kann nicht mit dem Präsidenten mitfahren. Also Puristen würden das wahrscheinlich nicht so machen. Ich halte es immer noch für legitim, das zu konstruieren. Ich habe nicht gesehen, wie er in seine Limousine gestiegen ist. Ich wusste, er ist in der Limousine und er wird nicht durch den Auspuff reingekrochen sein. Also das halte ich dann für legitim, sowas zu machen. Aber es gibt gewisse Kollegen, die es anders sehen.
Und haben Sie darüber nachgedacht, eine völlig andere Geschichte zu schreiben, nämlich die Geschichte, wie kommt ein Journalist nach Äquatorialguinea? Was erlebt er da? Weil das, was Sie jetzt erzählt haben, war ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Rein theoretisch hätte man das ja auch machen können.
Hätte man machen können, ja.
Wäre aber nicht.
Ich wollte gerade sagen,
das wäre jetzt so ehrlich.
Es wird zu eitel. Es wird zu eitel. Deswegen ist es das Spiegel. Also.
Ist es eitel, zu schreiben, wie wenn Journalisten mal sich transparent machen und sagen, wie sie Probleme haben, über was zu schreiben?
Musa hat es ja auch gemacht. Also da war ja auch Bestandteil der Geschichte. Fand ich jetzt eine gute Geschichte.
Ja, klar. Ja.
Es ist doch viel eitler letzten Endes, der allgegenwärtige Beobachter zu sein, der den Präsidenten einsteigen sieht, der sieht, dass er rausschaut, der dann im Elendsviertel ist, der alles mitkriegt, ohne natürlich irgendeinen Bestandteil des Ganzen zu sein. Ich finde das nicht unbedingt.
Ja, es ist Reportage schreiben, glaube ich. Ne? Also ist ja kein Protokoll, sondern man dreht einen Film. Man überlegt, was beschreibe ich? Und das ist ja alles das ABC des Journalismus. Bitte?
Auf dem Film gibt es ja eine Dogma-Bewegung. Also es ist ja einfach letztlich die Entscheidung zwischen zwei Varianten. Also
klar. Also ich will nicht sagen, dass man sich als Ich-Person in Ich-Person hätte schreiben können. Vielleicht kann ich es nicht, vielleicht liegt es mir nicht. Ich habe es noch nie gemacht.
Ich finde auch, dass der Geschichte so wahnsinnig gut, weil sie auch in sondern die reine Ich-Geschichte die politische Relevanz, die hinter dieser Geschichte hängt. Wäre durch die Ich-Geschichte sozusagen etwas anders gewesen. Ist ja mehr als eine skurrile, ist ja mehr als ein skurriles Leid. Ja, ein bisschen kann man daran lernen. Deshalb war so nicht so eine perfekte Geschichte.
Die, Ich-Position würde einen jetzt zwingen, Teil zu ergreifen. Man muss sich dann entweder empören oder man ist, der Leser ist verwundert, wieso man das nicht ist. Insofern passt es da natürlich, dass man dann, dass irgendwo steht, ab so und so viel Dollarpreis muss man sich das Fragen nicht mehr betreiben.
Ich habe noch eine Frage. Wo ist für Sie die Grenze, Dinge zu beschreiben oder Geschehnisse zu beschreiben, die Sie nicht gesehen, die Sie nicht beobachtet haben? Gibt es da eine Grenze? Ist die fließend? Oder wo würden Sie sagen, das und ich schlüssel?
Also bei Anführungszeichen ist die Grenze erreicht. Eine Grenze, es gibt andere. Weil man darf nie, also an Zitaten darf man nicht das übersetzen, man darf sie konzentrieren, darf sie kürzen, aber man darf nicht etwas, was man sich vorstellt, was er gesagt haben könnte, was er vielleicht auch gesagt hat, in Anführungszeichen setzen. Man, also da muss man immer, man kann schon sagen, er... Vielleicht denkt er jetzt das, ne? Das ist dann sauber. Mhm. Aber zu sagen, er sieht die chinesische Botschaft und denkt jetzt das,
Das ist aber eher bei der Geschichte, also diese typischen Afrika-Bilder, also mit Afrika-Geschichten sind ja bestimmte Bilder und bestimmte Szenen fast automatisch verbunden, gerade wenn man nicht häufig in den Ländern ist. Mhm. Und das kommt hier ja nicht vor, also erstaunlicherweise. Und was ihn halt auch so, was fand ich der Geschichte so ein Buch gegeben hat, muss man sich da am Zügel reißen, dass man diese ganze Afrika-Idylle oder auch nicht Idylle, dass man das einfach rauslässt und sich auf, also auf die Inhalte konzentriert, die man erzählen will.
Es hat mich nicht so interessiert, jetzt über die Wälder und die Topografie zu erzählen und die bunten Gewänder. Aus diversen Gründen. A, es war nicht sehr bunt. Was mir auch aufgefallen ist, die Leute lächeln nicht. Ich meine, Afrika ist der Kontinent, wo das Lächeln erfunden wurde. In allen anderen Ländern wird man immer angelächelt. Da war es ganz anders. Das ist auch der Tina Hage aufgefallen.
Und
es war eben auch nicht das, nicht das Thema. Das Neue an diesem Sujet war ja so diese völlig unbekannte Ausbeutung von Bodenschätzen, die man. Ich wollte über das Öl und das Gas wissen, wollte nicht über Afrika wissen.
Vielleicht eine Frage dazu, wie das in seiner Fantasie raumen lassen kann. In der dritten Kolonne, da dritter Absatz heißt es, der Präsident schaut durch die uneinsehbaren Schreiben seiner Limousine. In dem Moment, wo man, klar, wenn ich sage, der schaut da durch, bin ich ganz nah an dem dran. Wenn ich sage, er fährt vorbei, kann ich alles, was kommt, auch erzählen und habe es trotzdem belegt. Also wo ist sozusagen die Grenze? Ist dieses, das Gefühl, dass ich sitze neben ihm, rechtfertigt, vielleicht hat er gerade erst ist geschickt, also, wer weiß. Vielleicht hat er gar nicht das tausendste Mal durchs Fenster geschickt.
Ja, aber ich meine,
das
suggeriert etwas. Ja, klar. Aber steht nicht drin. Steht drin, schaut aus dem Schreiben raus. Also, ich denke, das geht. Das geht. Also ihr vielleicht anders, aber...
Das Ganze ist dann insofern überschritten. Ich finde, dass man da spekulieren darf, ja. Man darf dann auch so schreiben, solange man klar macht, dass das Spekulation ist oder dass das auch hätte anders sein können. Also es gab, ich habe jetzt vergessen, wie war denn der Autor? Dieser preisgekrönte Reportage über irgendwie wann. Da gab es eine ähnliche Szene. Da hat er beschrieben, was im Auto passiert. Und da gab es richtige Diskussionen drum. Ich fand es zu Recht. Also weil da beschrieben wurde, was er dann noch macht.
Ja gut, das ist was anderes. Man herausgucken. Im Auto kann man nicht sein und nicht herausgucken. Ja gut, aber nicht auf einer, nicht 20 Minuten lang.
Ich habe nochmal eine grundsätzliche Frage zur Sprache.
diese Geschichte lebt ja auch davon, dass sie so unglaublich trocken die wahnsinnigsten Geschichten beschreibt und mit geradezu ja, fast schon zynischer Art und Weise, dass dann immer mit so einer Künstler noch passiert. Fällt Ihnen sowas beim Schreiben ein? Denken Sie sich sowas richtig mit sozusagen Kraft aus? Oder
kommt Zynismus?
Zynismus. Also zum Beispiel hier diese Geschichte. Bei den letzten Wahlen vor knapp 4 Jahren wurde er mit 100% gewählt. Demokratischer Rekord. Das sind einfach wunderschöne Nachsätze. Die müssen einen erstmal einfallen. Ja. Oder auch die Geschichte hier. Jetzt hat er nur noch einen mächtigen Gegner zu fürchten, seine Prostata.
Ja.
Woher nimmt er das?
Das fällt mir ein. Also, das fällt mir nicht. Das fällt mir. Das mit der Prostata ist mir. Das habe ich da aufgeschrieben. Und die Wahlen, das ist mir glaube ich vorher schon aufgefallen, der Satz. Oder eingefallen, der Satz. Also, es gab ein Wahlergebnis von 103%. Das haben sie dann gemerkt, dass es merkwürdig ist. Und haben es dann noch umgeändert in 98 oder 99. Das war aus Martha Jones. Also okay. Der amerikanische Journalist hat das erzählt.
Sie bei der Beschreibung der einzelnen Person, also das Präsidenten und des Brigadegenerals, wie sich da zurückhalten? Kriegt man das ja Folterer, Mörder?
Ja.
Hat man von vornherein auch theoretisch schreiben können, dass es geht, dass es geht. Stressen gibt es aber so eine vorsichtige oder etwas langsamere Anführung, wo ich dann mich gefragt habe, muss man da vielleicht manchmal auch ganz klar einen Flop einmachen und sagen, jemand hier zu tun hat?
Ich glaube, das steht drin. Also,
beim zweiten Mal hatte ich dann gedacht, okay, jetzt hat es verraten.
Ich weiß genau, was. Also bis bei der Begegnung mit diesem Mensch, bei der ersten, was ich wirklich brutal fand, waren seine Schuhe. Die Schuhe aus. Es war nicht nur Krokodilleder, sondern es war der Kopf eines Krokodils. Also der wirklich die Schnauze, man sah. Und das habe ich, da dachte ich, das musst du schreiben. Das, also erstens dieses etwas, ich weiß nicht, wie ich es geschrieben habe, das kalte Lächeln oder. Ich weiß den Satz jetzt nicht mehr. Und diese Schuhe. Und dann steht aber auch drin, im Amnesty-Bericht wird er geführt als einer der obersten Folterer, also auch ganz sachlich. Ne? Das ist anders. So diese Freundlichkeit von ihm, die aber also wirklich nur die Fassade ist, wo er uns einlädt. Ich habe die Geschichte jetzt nicht mehr im Kopf, aber er ist wirklich so der Gastgeber, der Hausherr und fragt, gefällt ihm mein Hotel? Und dann aber diese Schuhe und dann das Wissen, das steht im Amnesty-Bericht immer ganz oben. Ich weiß nicht, ob man da noch einen Flock hätte einen Rahmen brauchen. Ich glaube nicht.
Kommt denn überall raus?
Nicht, also in ein vergleichbares Land, wenn ich das jetzt diesen anderen Land manchmal so. Wir haben davon gesprochen, dass sie ja fast schon zum Held geworden sind. Wie auch, nein, also oder in Grenzsituationen waren. Also ich stelle mir in dem Moment so durch den Kopf, dass das wert? Oder?
Hätte ich das gewusst, wäre ich da nicht hingefahren. Auf keinen Fall. Also das geht. Hätte ich früher gemacht, aber jetzt nicht mehr. Ich habe es, glaube ich, unterschätzt, die Gefahr. Aber gut, ich meine, es ist letztlich nichts passiert. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie die Chips angesehen hätten. Vielleicht hätten sie uns nur ausgewiesen. All das weiß ich nicht.
Da gibt es halt nämlich Beispiele. Ich frage mich, stellen Sie sich jetzt nicht nochmal von Leuten, die es versucht haben und gescheitert sind oder wie auch immer. Ich meine, die Ratsvater versucht.
Ja. Ich glaube, es gibt keinen, der auf Einladung da eingereist ist und da recherchiert, also keinen Deutschen jedenfalls. Die beiden Amerikaner, die Text geschrieben haben, sind ohne Visum eingereist, haben dort, also einer hat, glaube ich, sogar eine Doktorarbeit geschrieben, aber eben über die Ölwirtschaft. Also sehr, sehr faktenreich. Ich glaube, der zweite, der Martha Jones geschrieben hat, auch über die Politik, der war nur einmal da. Also man ist ausgeschlossen, da nochmal reinzufahren.
Gab es amerikanische Reaktionen auf die Geschichte?
Nee. Das habe ich erwartet ein bisschen, dass also die Ölfirmen ist nicht schmeichelhaft.
Nee, die Geschichte ist nicht.
Ja. Zumal sie auch ins Englische übersetzt worden ist und im Netz zu sehen und zu lesen war. Da kann nichts mehr.
Darf ich noch eine ganz andere Frage stellen, nämlich zu der dritten Geschichte? Gab es eine Reaktion von Benedikt?
Nee, wie gesagt, von seinem Sekretär, der hat sich also gemeldet, hat mir gratuliert. Ach, nach der Geschichte? Ja. Ja, aus dem Vatikan kamen natürlich viele Reaktionen, als es dann gedruckt war. Und positive Reaktionen. Also haben gratuliert, also der Kardinal Kaspar und dann der Georg Genz war ein Sekretär, die meinten, es sei sehr gut gewesen. Wobei ich bis heute noch nicht weiß, was wirklich der Kern der Geschichte ist. Und das gab es ja diesen Preis dafür und danach hat auch der Genswein nochmal gemailt, hat gesagt.
Kannst du da nochmal ganz kurz fixieren, wie die Recherche erst bei dem Herrn in Münster, wie lief die Recherche, wo bist du angefangen? Und
ach so, ich hatte mal eine Geschichte geschrieben über das Geheimarchiv im Vatikan. Da tauchte ein Professor Wolf auf aus Münster. Und der hatte, wir haben uns ein bisschen angefreundet und der war wiederum befreundet mit dem Herrn Kuri, ein Kollege von ihm, und der hat dann den Kontakt gemacht. Also fing im Grunde die Recherche an. Ja. Wobei Kuri sehr, sehr zugänglich war. Ich glaube, ich hätte den Kontakt vielleicht gar nicht gebraucht.
Eine Sache habe ich nicht ganz verstanden, ob es absichtlich ist oder ob es fehlt. Es ist ja eine minutiöse Rekonstruktion. Der Minuten, der Stunden, der Tage vor der Rede, wer sie wann vielleicht gelesen können, wie das früher gehandhabt wurde. Und dann wird die Rede im Gesamtkontext präsentiert, es geht um Gott, es geht um Vernunft und Gegensätzlichkeit. So, dieses Zitat aber ist ja ohne jede Not ausgewählt worden, um etwas zu belegen. Wenn es wirklich um Logos und Vernunft gegangen wäre, wo man Milliarden von Zitaten kann, aber die Muslime dasselbe sagen, wie es Zeitner sagt, wo man aber nicht einen byzantinischen Kaiser in höchster Bedrängnis, Führer eines kleinen Reiches, der seit Jahrhunderten von Muslimen drangsaliert wird, zitieren muss. Das wird nur erwähnt, ja, er gibt gerne richtig einen drauf, er ist kein Diplomat. Und zufällig hat er das gerade mal wieder aufgeschlagen, was Rudi da geschrieben hatte. Und Rudis Text war ja eher ein historischer.
Ja, das ist der Kern der Frage. Weshalb hat er diesen Satz genau genommen? Die Auflösung steht nicht in der Geschichte drin.
Nein, aber das ist ja nicht mal die Frage wirklich genannt. Es geht sich und dreht sich. War das Absicht? Das ist überhaupt gar nicht drauf eigentlich.
Es ist, wenn drei oder vier Hypothesen dargestellt. Mhm. Es war eine absichtliche Provokation gegen die eigenen Leute, also gegen die eigene Kirche, die zu dialogbereit ist. Es war eine Panne. Oder es war eine gewollte Provokation, um den Dialog mit der islamischen Welt voranzutreiben. Das sind so die drei Hypothesen, die alle drei möglich sind. Ich halte die erste für die wahrscheinlichere, jetzt nach der Recherche. Also dass es gegen seine eigenen Leute ging. Und er las, also er hat ja das Buch da bekommen von einem aus diesem Schülerkreis. Hast vielleicht nochmal durchgelesen und gut, aber was jetzt genau passiert, das weiß ich nicht. Das muss er mir eines Tages sagen. Ich bin nicht näher rangekommen.
Das ist mehr. Ja, aber ich meine, die Lösung steckt auf jeden Fall drin. Welche der drei Lösungen die Lösung ist, ist nicht ganz klar. Ich fand diese Geschichte von den dreien allerbesten. Auch wenn es sehr viel Korportage ist, klar. Wo ich mich an einer Stelle mal gefragt habe, ist, welche Recherchedinge stehen hier so zur Verfügung? Oder wie funktioniert das hier? Und zwar, jetzt mag die Antwort daran liegen, dass Sie den IP-Chef kennen.
Ja.
Okay, na, dann ist hier voll eigentlich schon gegeben. Da habe ich gestutzt, der spielt ja jetzt keine riesengroße Rolle hier.
Aber eine ganz wichtige, finde ich.
Eine ganz wichtige, und dann kommt dann diese Information, ja, dessen Sohn ist dann mal irgendwann halt hingekommen. Gekommen. Ja. Wie kommt man an so eine Information? Aber wenn Sie den kennen, ist klar, okay.
Ja, ja.
Aber trotzdem gleich die Frage mal.
Ja, ich bin bei drei Papstflügen war ich dabei und das ist eine kleine Gruppe von 40 Journalisten, sind immer die gleichen.
Ja, okay.
Und lernte ich dann kennen auf der Türkei-Reise oder auch immer. Und Simpson kannte ich eben. Und so war das.
Also trotzdem die Frage nochmal, welche Medien werten Sie aus, um vorzurecherchieren, bevor Sie jetzt nicht unbedingt bei der Geschichte, auch bei Malawi,
sich zu informieren. Wie funktioniert das Spiegelarchiv? Wie genau, wie genau muss man das machen?
Nee, das ist. Ich glaube, das ist das, was die alle machen. Google. Die einschlägigen Websites, also CIA Factbook, OECD, WTO, Vatikan. Jeder hat doch seine Lesezeichen. Und da guckt man jetzt mal nach und dann spricht man mit Kollegen und dann sagt er, ruf doch mal den Bischof an oder probier mal jenes oder da gibt es die NGO und dann, also unser täglich Brot. Ne? Also ich habe jetzt, das Spiegelarchiv war bei keiner einzigen Geschichte hilfreich. Das Spiegelarchiv war bei keiner einzigen Geschichte hilfreich, denn jeder, es gibt diesen großen Mythos, aber das ist ein Mythos aus der vorelektronischen Zeit, als man noch Ausschnitte brauchte. Mittlerweile hat ja jeder, zumindest wir Redakteure und Korrespondenten haben direkten Zugriff auf eine DIGAS genannte Datenbank, wo sämtliche Artikel auch englischer und französischer Sprache aufgeführt sind. Also man kann präzise alleine in dieser Datenbank suchen, als wenn ich jetzt hier jemanden noch fragen müsste.
Ist das denn beim Papst von vornherein klar, dass man da nicht ankommt? Also wenn Sie schon auf etlichen Flügen mit dabei waren, also haben Sie es versucht oder war klar, das geht nicht?
Ich hab's nicht probiert. Nein.
Nicht probiert?
Ich habe nicht angerufen und gesagt, können wir nicht reden. Ich habe den Sekretär natürlich gefragt. Ich habe den Sekretär und dachte, vielleicht weiß es der wusste es aber auch nicht. Letztlich. Also ich kam bis in den Mitarbeiterkreis komme ich heran, also Dolmetscher, Kardinal Kaspar, Sekretär, aber an ihn selbst nicht. Und wir haben natürlich auch seit 2 Jahren immer wieder probiert, ein Interview zu machen, ein langes Spiegelgespräch, eine Titelgeschichte, also damals mit Boris Becker. Also eher auf dem Titel und dann ein autorisiertes, gut vorbereitetes, seriöses Spiegelgespräch zum 80. Geburtstag oder zum vor der Deutschlandreise. Und die Antwort war ziemlich eindeutig nein, wobei der Sekretär sagte, noch nicht. Also vielleicht ist es noch möglich, aber weshalb sollte er uns ein Gespräch geben? Also er macht vor jeder Reise ein kleines Gespräch mit den Fernsehanstalten und Radio Vatikan. Also mit dem polnischen Fernsehen, mit dem einmal ZDF und ARD. Und wenn er nach Österreich fährt, wahrscheinlich mit der ORF. Aber er hat noch nie mit einer Zeitung ein Gespräch geführt.
Wie ist denn heute das Standing vom Spiegel im Vatikan oder bei dem?
Immer besser.
Seit der Geschichte.
Es wird mir im Hause schon vorgeworfen, dass ich jetzt zu pfaffenfreundlich wäre. Aber ich bin nicht katholisch, auch wenn es mir keiner glaubt. Aber muss natürlich am Anfang als Italien- und Vatikan-Korrespondent kann man nicht gleich hämisch, böse über Kondome und so weiter schreiben. Das wäre dumm. Also ich habe versucht, immer fair zu bleiben, bis hier in 2 Jahren, die ich da bin. Und insofern ist es ganz gut, das Verhältnis. Bitte?
Wann kommt denn die Kondomgeschichte?
Die
Kondomgeschichte.
Letzten Tag. Also herzlichen Dank für das Interesse.